Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geonauten. Ich bin heute alleine. Das ist falsch, aber der Hannes ist heute nicht da. Der hat sich in Elternzeit verabschiedet und das relativ kurzfristig. Deswegen heute nicht Hannes und ich, sondern Martin Zekra. Ich höre das große Schweigen draußen im Walde.
Ach so,
ja, alle hallo. Fragen sich, hallo. Alle fragen sich, wer ist das denn? Das ist eine gute Frage. Martin Zekra ist Leiter der Erdbebenstation in Beensberg. Und damit ist er formal eigentlich kein Geograf. Er hat was ganz anderes studiert, da wird er gleich noch was zu sagen. Aber wir sind gespannt, was denn so an einer Erdbebenstation alles passiert. Hallo Martin, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo. Ja, von draußen vom Walde komme ich her, aus Beensberg sozusagen.
Genau, für Kölner Verhältnisse ist Beensberg quasi schon Urwald, wenn man so will. Weit draußen und ja auch schon eine andere Stadt als Köln. Das wollen wir ja auch nicht verschweigen. Bergisch Gladbach ist ja quasi eine Nachbargemeinde. Schön, dass du hier bist. Erdbebenstation ist ein spannendes Thema, auch für Geografinnen und Geografen. Deswegen würde mich als erstes mal interessieren, was ist eigentlich eine Erdbebenstation?
Also ursprünglich wurden wir als Erdbebenstation gegründet. Das heißt, wir haben ein Seismometer im Keller, das die Erdbeben in dieser Region überwacht. Mittlerweile ist es schon zu einem Observatorium aufgewachsen, mit einem ganzen Netzwerk an Stationen, sodass wir eigentlich jetzt schon fast von einem wissenschaftlichen Netzwerk sprechen können, das halt die gesamte Erdbebenaktivität hier rund um Köln in der Nordeifel überwacht.
Okay, ihr wurdet ursprünglich mal gegründet. Wer gründet sowas?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Ich habe mir die Unterlagen der Gründungsgeschichte zuletzt einmal rausgeben lassen aus dem Archiv, weil wir haben nächstes Jahr 75 Jahre Gründungsdatum Erdbebenstation. Und das war 1951. Da gab es ein größeres Erdbeben in Euskirchen, wo tatsächlich halt auch viele Gebäudeschäden vorkamen, Kirchengebäude, Schornsteine, die zusammenfielen. Und da hatte man festgestellt, es gibt gar keine Erdbebenüberwachung hier in der Region. Und der damalige Geologieprofessor, Professor Schwarzbach, auch ein Martin, der war relativ gut vernetzt in der Universität und hat dann einen Forschungsantrag quasi geschrieben, relativ kurzfristig, innerhalb von 2 Wochen, und hat so erläutert, warum aus wissenschaftlicher Sicht es notwendig wäre, dass die Uni sich eine Erdbebenstation aufstellt, weil auch im Krieg, ja, der sechs Jahre gerade vorbei war, die Erdbebenstation in Aachen nicht mehr in Betrieb gegangen ist. Und damit dann in der ganzen Region keine Erdbebenüberwachung mehr stattfand tatsächlich. Und die nächsten Stationen waren in Brüssel, in Holland, in Hamburg, in Göttingen. Also viel zu weit weg, um halt hier wirklich besseres Verständnis zu haben, wie gefährlich und wie häufig sind eigentlich Erdbeben.
Dass wir hier tatsächlich in der Erdbebenzone sind, musste ich beim Hausbau erfahren. Erdbebenzone 2, ordentlich stabil bauen, hieß es dann da irgendwie.
Ja.
Das ist eine Station in Beensberg und ihr messt Erdbeben, lese ich jetzt mal.
Genau.
Erstmal so daraus.
Ja.
Was machst du da jetzt konkret, also als Leiter dieser Station?
Also tatsächlich eine der Hauptaufgaben ist der Observatoriumsbetrieb, das heißt die tägliche Erdbebenauswertung. Das heißt, jeden Morgen setze ich mich an den Rechner und schaue unser Netzwerk an Erdbebenstationen durch, ob dort eventuell Erdbeben registriert wurden. Und diese versuche ich dann zu analysieren, das heißt die Lokalisierung zu bestimmen, also wo fand das Erdbeben statt und auch wie stark war das, welche Magnitude hatte es, um dann auch abschätzen zu können, okay, war das vielleicht sogar gespürtes Erdbeben, war das vielleicht ein schadhaftes Erdbeben? Und genau, das ist dann quasi mein täglich Brot sozusagen, dann halt zu gucken, okay, wo war das letzte Erdbeben jetzt in unserer Region?
Aber Netzwerk heißt jetzt nicht Netzwerk mit anderen Stationen, sondern das sind quasi eure Sensoren, die ihr irgendwo ausgebracht habt.
Genau, wir haben momentan 12 Stationen für diese Mikroseismizität zur Überwachung und wir haben aber noch im gesamten Stadtgebiet, vor allem in Köln, noch 20 weitere Stationen für Starkbebenregistrierung, als falls es wirklich mal zu größeren Beben kommen sollte. Aber wir haben auch Zugriff auf unsere Nachbarnetzwerke von den geologischen Diensten, weil die geologischen Dienste haben eigentlich den hoheitlichen Auftrag, die Erdbeben zu überwachen. Aber wir tauschen in Echtzeit heutzutage auch die Daten miteinander aus. Und sind nicht nur bei diesen 12 limitierten Stationen, sondern wir haben wirklich ein ganz großes Netzwerk von mehreren Zehner Stationen hier in der Region entlang der Erdbebenzonen und teilen auch Daten mit unseren internationalen Partnern nach Holland und Belgien.
Okay, das heißt, das ist also was Besonderes, dass die Universität zu Köln eine eigene Erdbebenstation hat. Weil wenn du sagst, eigentlich wäre der geologische Dienst dafür zuständig, dann haben die ja auch Stationen.
Ja, wir waren eigentlich zuerst da, sozusagen historisch gegründet. Wir waren halt die Ersten, die halt hier wirklich die Erdbebenüberwachung durchgeführt haben. Und das ist relativ ein Novum, auch in europaweit. Soweit gibt es nur die LMU in Fürstenfeldbruck, die ein eigenes Observatorium betreibt, seismisch. Und europaweit sonst, ja, noch in Frankreich und in Finnland. Das ist halt wirklich ein Novum.
Mhm. Und damit ist es ja quasi auch eine Forschungseinrichtung, ne?
Genau.
Ja.
Das heißt also, primär sind wir natürlich für die Forschungsbeiträge damit bei. Deswegen, also ein Teil meiner Aufgaben ist halt auch zu forschen zum Thema Erdbeben. Das muss aber jetzt nicht zwingend natürlich hier passieren, weil dazu haben wir auch nicht so viele Erdbeben tatsächlich, sondern muss man relativ lang warten, ehe was Spannendes passiert, in Anführungsstrichen für Seismologen. So dass wir uns dann natürlich halt auch andere Forschungsgebiete uns dann raussuchen können.
Ja, ich kann mich noch an Erdbeben 1992 erinnern.
Genau, das Roermond-Erdbeben.
Genau, und da war ich tatsächlich gar nicht da, wo es gebebt hat und habe mich kurz geärgert. Da war ich noch kein Geograf, da hatte ich vielleicht gerade Geografie-Leistungskurs, aber da war dann ein Erdbeben und ich habe es quasi nur am Rande mitgekriegt. Wie wird man Leiter einer Erdbebenstation? Also ich weiß, du hast in Potsdam studiert.
Genau, also mein Werdegang war tatsächlich Geowissenschaften in Potsdam. Also ich bin eigentlich Berliner, ich weiß nicht, ob man es sogar raushört, der eine oder andere vielleicht. Hab's aber nur bis Potsdam geschafft, an der Uni. Dort war das Studium, Bachelor, relativ breit aufgefächert. Deswegen hatte ich damals diesen Standort so gewählt, weil das ein sehr breites Studium war zwischen Geologie, Mineralogie und auch Geophysik, geophysikalischen Methoden. Und das Studium hat sich dann im Master etwas verengt in Richtung Geophysik für mich. Weil ich auch immer schon dachte, okay, Erdbeben sind irgendwie was Spannendes. Gebirgsbildung fand ich immer schon als Kind, auch Steine fand ich total spannend. Deswegen war dieser Zwischenschritt zwischen Geologie und Geophysik ganz spannend für mich persönlich. Hatte dann auch in der Schule gemerkt, okay, Physik liegt mir eigentlich. Und bin dann im Master dann dahin gegangen, okay, ich gehe zur Physik oder zur Geophysik besser gesagt. Und da war halt die Seismologie tatsächlich ein großer Teil des Lehrinhaltes. Sodass ich dann auch als Doktorarbeit die Möglichkeit hatte, dann in der Seismologie zu promovieren. Das ist auch in Potsdam passiert, aber auch in viel Zusammenarbeit mit GFZ und in einem großen International Research Training Group, wie es heutzutage ja heißt, in der wir auch in Argentinien waren. Und ich habe sehr viel Geländearbeit in Argentinien, in den Anden mitgenommen und dadurch auch sehr viel internationale Erfahrung sammeln können und bin dadurch dann halt in der Seismologie hängen geblieben sozusagen.
Mhm. Und dann an die Erdbebenstation?
Die war nicht direkt danach, sondern ich hatte dann natürlich, wie viele, die in der Wissenschaft bleiben wollen, vor allem in so einer Nische wie Seismologie, ich war fertig mit der Doktorarbeit und es gab in Deutschland keine freien Stellen, ja, als Seismologe. Mhm. Wir sind ja nicht so viele, man kennt sich in ganz Deutschland, auch in Europa, die meisten Leute. Und dann bin ich in Brüssel gelandet tatsächlich, beim Royal Observatory oder Königlichen Observatorium.
Klingt schon ein bisschen besser, ne? Also gleich so hochtragend.
Ja, auch ein sehr schönes Gelände, so richtig so mit astronomischen Beobachtungstürmen und so weiter. Ja, so
stelle ich mir das ein bisschen vor tatsächlich. Hm?
Genau. Und dort war ich dann 3 Jahre, bis ich dann die Möglichkeit hatte, dass meine Vorgängerin ist von dieser Stelle weggegangen, von einer Erdbebenstation. Und die Stelle war vakant, wurde ausgeschrieben. Und da wir ja sowieso sehr enge räumliche Nähe haben und auch Daten austauschen, bekannte ich mich tatsächlich halt schon einigermaßen aus mit diesem Gebiet und mit dieser Erdbebenstation. Und Fun Fact, ich war tatsächlich als Masterstudent mal zum Praktikum in der Erdbebenstation für 2 Monate, genau 9 Jahre, bevor ich dann nicht angefangen habe als Leiter. Das heißt, ich kannte tatsächlich schon die ersten Stationen, ich kannte die Location, ich kannte die Stadt ein bisschen. Von daher, das hat sich dann irgendwie alles gefügt und dann eine öffentliche Ausschreibung, so wie halt öffentliche im öffentlichen Sektor Stellen besetzt werden, habe ich mich dann durchgesetzt gegen die Kandidaten und bin dann Leiter der Erdbebenstation geworden.
Genau, das war 2023, ne?
Genau.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Ja.
Du hast gerade schon mal kurz gesagt, was du am Tag machst. Mhm. Also du kommst rein und guckst erstmal, hat es Erdbeben gegeben.
Ja.
Das heißt, wir haben Erdbeben, aber wir merken die unter Umständen gar nicht.
Genau, also
Sonst möchtest du ja nicht im Computer gucken, sondern du würdest morgen aufstehen, vorbeikommen, wüsstest, okay, es hat gewackelt heute Nacht und dann...
Genau. Also es ist tatsächlich so, dass hier in der Region das schwache Erdbeben oder im generellen schwache Erdbeben treten deutlich häufiger auf als stärkere Erdbeben. Und je stärker die werden, desto seltener sind diese. Und im Schnitt sind wir jetzt momentan so in einer Drehzahl von einem Erdbeben pro Tag, das wir instrumentell aufzeichnen können, also dass unsere Instrumente wahrnehmen. Innerhalb eines Jahres haben wir so etwa 2 bis 3 Beben, die auch Menschen spüren können. Das fängt so an, hier in der Region bei Magnitude 3. Das heißt also Magnitude 3 und drüber. Da können dann im kleinen Umfeld können dann Erdbeben spüren, ab Magnitude 3. Die nächste Kategorie, die wir dann besprechen, ist das, was du wahrscheinlich gemerkt hattest, das Romont-Erdbeben. Mhm. Das sind so Beben, die dann auch tatsächlich Erdbebenschäden an Gebäuden ausrichten können. Und davon gehen wir im Schnitt aus alle 10 Jahre. Mhm. Und das passt eigentlich in den meisten Fällen eigentlich ganz gut. So 83 war in Belgien mal eins, 92 in Romont. Und dann so kommt das eigentlich, müsste eigentlich statistisch, ist es bald mal wieder dran. Deswegen gucke ich natürlich auch immer regelmäßig jeden Morgen natürlich genau nach.
Mit freudiger Erwartung.
Ja, genau. Das ist aber ein sensitives Thema, weil halt zu groß will man es ja auch nicht haben. Mhm. Das ist natürlich auch mal das, was dazukommt. Und ja, also wir haben wirklich eine der aktivsten Erdbebenzonen von Deutschland tatsächlich hier in der Region.
Mhm. Sitzt du nur am Computer oder
nein, wir kommen natürlich anderes? Wir kommen natürlich auch viel raus. Also das ist tatsächlich, was ich super cool finde an meinem Job. Es ist extrem divers. Also ich habe noch, allein weil ich für welche Unterlagen mal raussuchen musste, meine Tätigkeitsbeschreibung, die umfasst halt 8 verschiedene Aufgaben und jede kann man eigentlich nochmal in Unteraufgaben nochmal unterteilen. Und das ist eigentlich das Schöne an der Geophysik im Allgemeinen. Wir haben eine sehr gute Bilanz zwischen Computerarbeit, technischer Arbeit, Draußenarbeit, weil wir müssen ja auch zu unseren Stationen rausfahren. Wir haben unser Erdbebennetz, das erstreckt sich von Beensberg bis nach Westen an die belgisch-holländische Grenze, in Süden bis an die Mosel, in der Burg Elz haben wir eine Erdbebenstation. Und da müssen wir auch mal hinfahren, mal was reparieren, nachgucken, funktioniert noch alles. Das heißt, wir müssen Qualitätskontrolle durchführen mit unseren Daten und aber auch mit unseren Partnern Gespräche führen, ne? Mit unseren internationalen und nationalen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den geologischen Diensten, mit anderen Forschungseinrichtungen, um dann einheitliche Standards und auch Qualitätskontrolle durchzuführen.
Du sagst immer wir. Was heißt wir? Wie viele seid ihr in der Erdbebenstation? Muss ich mir das? Also ich habe immer so gedacht, Forschungsstation Antarktis. Kommt man nicht so gut hin wie nach Beensberg, ne? Linie 1 fährt nicht in die Antarktis. Da sind ja immer eine wechselnde Belegschaft. Ich gehe davon aus, dass ihr eher alle dauerhaft an der Erdbebenstation seid. Wie viel seid ihr?
Wir sind insgesamt 3 feste Festangestellte von dem, meine Position. Dann gibt es noch einen Ingenieur, Stationsingenieur. Mhm. Das ist der Peter Mohrer, der sich dann hauptsächlich um diese ganzen technischen Fragen stellt. Denn das Problem ist nicht unbedingt eine Station aufzustellen, sondern die am Laufen zu lassen. Mhm. Ja? Telekommunikation ist immer so ein sensitiver Punkt, Strom. Mhm. Vor allem sind wir auch in Regionen, wo wir jetzt nicht unbedingt neben der Hauptstraße mit einer Stromdose stehen wollen, sondern wir sind meist irgendwo abgelegener in irgendwelchen Stationen, wie zum Beispiel im Keller der Burg Elz.
Nicht, dass man sich freut. Freut in Anführungszeichen, Erdbeben ist gewesen und es war nur der LKW, der vorbeigerauscht ist.
Quasi. Genau, sozusagen. Und dann haben wir noch eine Doktorandenstelle, die auch permanent bei uns angesiedelt ist und die ist gerade besetzt mit einer jungen Dame, die ihre Forschungsarbeit dann betreibt. Und nebenher haben wir noch diverse SHK-Stellen, also studentische Hilfskräfte bei uns, die dann verschiedenste alltägliche Aufgaben übernehmen, wie Peerwechsel beim Analogplotter, aber auch dann teilweise, das ist dann quasi ein Einfamilienhaus, wir müssen auch sowas machen wie Rasenmähen oder tatsächlich Briefe zur Poststelle der Uni bringen, weil wir sind ja nur mal 20 Kilometer weg von der Poststelle der Hauspost.
Ja, du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass das ein Einfamilienhaus ist, das hatte ich auch so im Kopf. Ich bin selber noch nie da gewesen, kenne das nur
Zeit.
Von Fotos. Ja, es wird Zeit, aber du hast schon im Vorgespräch gesagt, da hat tatsächlich der Prof früher noch gewohnt quasi. Ne? Also unten die Erdbebenstation und oben war eine Professorenwohnung.
Ja, genau. Das war wirklich eine Dienstwohnung, dann damals in den 50er Jahren eingerichtet worden. Also die Erdbebenstation wurde 1951 gegründet von der Uni und dann hat es ein paar Jahre gedauert, ehe das gebaut wurde und die Geräte rangeschafft wurden. Und im Endeffekt wurde der Keller ausgehoben, das heißt so Meter reingebaut und das Haus drumherum gesetzt. Mhm. Kann man sich fast schon vorstellen. Und ja, und da hat jetzt dann oben dann quasi der Herr Professor Schwarzbach mit seiner Frau gewohnt. Frau Schwarzbach hat dann häufig draußen gestanden und geguckt, wer halt hier illegal in diese gesperrte Straße reingefahren ist, um halt einfach nicht so viel Noise zu kreieren. Und das hat sich dann aber in den späteren Jahren dann geändert. Das dann wurde dann wirklich diese Dienstwohnung auch umgewidmet in tatsächliche Büroräume. Das heißt, heutzutage sieht man davon nichts mehr, außer dass bei mir am Türschlüssel von meinem Büro steht noch dran Schlafzimmer. Das sind so die kleinsten Sachen, die noch übrig geblieben sind.
Die letzten Relikte quasi.
Genau.
Ja, Dienstwohnungen gibt es heute, glaube ich, nicht mehr.
Ja,
ich
weiß nicht. Bei dieser Mietpreisregion da.
Würde sich das vielleicht mancher wünschen. Ich kenne ja auch einige Häuser in Lindenthal, die mal Professorenhäuser, Wohnungen waren das nicht, auch waren. Da würde man heute sicherlich gerne noch wohnen. Aber diese gehören mittlerweile alle der Uni oder sind verkauft. Oder sind Institute drin zum Beispiel.
Wie die Erdbebenstation.
Wie die Erdbebenstation, genau. Was ist das Beste an deinem Job? Kannst du das sagen?
Ja, die Abwechslung tatsächlich. Also es ist ein extrem abwechslungsreicher Job. Da hat es ja schon ein bisschen gefragt, die Observatoriumsaufgaben. Das ist viel am Rechner, das ist Auswerten, mit Daten rumspielen, visualisieren, aber auch dann halt kommunizieren. Das heißt also, wir veröffentlichen Sachen, wir gehen auf Konferenzen, wir kommen rum, man ist gut draußen unterwegs. Wir haben jetzt wieder Kampagnen geschoben, die halt in unterschiedlichen Umgebungen waren. Wir haben zum Beispiel halt auch wirklich abgefahrene Standorte. Wir überwachen beispielsweise den Kölner Dom mit verschiedenen Stationen. Da waren wir letzte Woche wieder oben auf dem Dach und konnten dann quasi auf den Weihnachtsmarkt runtergucken. Das war schon sehr, sehr gut. Aber auch
Treppe oder Fahrstuhl?
Mit Geräten Fahrstuhl.
Okay.
Aber danach zur Mittagspause war, dann mussten wir dann doch Treppe laufen. Aber auch gleichzeitig der Kontakt zu den Studierenden über SAK stellen. Aber ich habe natürlich auch eine Lehrverpflichtung als Universitätsangestellter und kann dadurch auch immer wieder an diese ganzen theoretischen Grundlagen nochmal nachdenken, mich zurückrufen, aber auch dann mein Interesse und mein Feuer für dieses Fachgebiet natürlich auch weiterbringen zu anderen Leuten. Und gleichzeitig habe ich auch eine Verantwortung an der Station, um Outreach-Aktionen zu machen, wie zum Beispiel Podcast-Teilnahmen. Aber auch wenn irgendwo mal ein größeres Erdbeben passiert, Köln ist eine Medienstadt, dann haben wir sofort ARD, RTL, NTV am Telefon und die fragen natürlich nach. Oder auch dann halt so ganz kuriose Sachen wie Swift-Quakes, wenn Taylor Swift ein Erdbeben kreiert.
Ich hörte davon, ja.
Da hat dann für 2 Wochen lang dann einfach mein Telefon immer jeden Tag geklingelt, weil irgendjemand ein Interview zu Swift-Quakes haben wollte.
Du hast gesagt, du hast 8 Aufgaben in deiner Tätigkeitsbeschreibung. Ist davon eine, die eher nervt?
Ja.
Oder absoluter Traumjob?
Also es ist halt schon ein sehr, sehr guter Traumjob. Der einzige Aspekt, würde ich sagen, der mir nicht so liegt, wo ich mich wirklich durchkämpfen muss, ist der ganze administrative Anteil. Das heißt, ich habe natürlich auch Personalverantwortung. Das finde ich halt super, Personalführung. Das mache ich gerne. Aber dann alles, was Finanzen zu tun hat, das sind halt Sachen. Man studiert irgendwie 10 Jahre Seismologie, man wird ein Experte und dann im Endeffekt sitzt man an Excel-Tabellen und trägt irgendwelche Euro-Spalten ein. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch von irgendwelchen anderen Forschungsanträgen und Berichten. Also das sind so Sachen, die sehr viel Zeit kosten, auch irgendwie Gehirnschmalz, aber nicht meine Expertise natürlich halt liegen, wo ich natürlich dann drauf für brenne.
Ja, ich bin der Studiengangskoordinator. Verwaltung ist mein zweiter Vorname leider in manchen Teilen. Du hast gesagt, das ist ein super Job. Woran merkst du, dass es wirkt, was du tust? Also ich könnte ganz böse fragen, warum macht man das eigentlich? Erdbeben beobachten. Also das hier ist jetzt quasi der Output, wo ich sage, da merke ich das Wirken meines eigenen Tuns.
Ja, es sind tatsächlich so die alltäglichen Dinge teilweise, vor allem wenn ich mich mit Menschen, mit Nicht-Seismologen unterhalte oder mit jemandem aus der Öffentlichkeit.
Also jemand wie mir, ne?
Beispielsweise. aber du hast ja einen guten Geo-Hintergrund ja schon. Ah, wenn ein einfaches Beispiel, da steht der Postbote mit dem DHL-Päckchen oder DPD oder sonst wem vor der Tür und guckt drauf auf das Label und sagt, Erdbebenstation, wir haben Erdbeben hier. Da sind die total vom Glauben abgefallen. Aber was anderes ist tatsächlich der Umgang mit den Studierenden. Wenn wir zum Beispiel, ich mache jetzt einmal im Jahr mit den Geophysik erst oder Zweitsemestern eine kleine Führung durch den Kölner Dom und wir gucken uns diese Stationen an. Und man kommt natürlich in Bereiche vom Kölner Dom, in der Ausgrabung, oben auf dem Turm, wo man sonst halt in der Öffentlichkeit halt nicht hinkommt, aber mit dieser Perspektive dann wirklich Leute dann auf einmal begeistern kann für ein Thema. Die sind hier in der Stadt aufgewachsen und die haben die Stadt noch nie so aus dieser Perspektive gesehen und finden das dann total spannend. Ah, wow. Und das sind wirklich dann halt diese Momente, wo man das halt merkt, okay, das ist schon mega cool, was man macht.
Ich habe noch 2 Fragen zum Schluss. Das eine ist, warum kürzt sich die Station BNS ab? Habe ich mich kurz gefragt.
Ja,
Erdbebenstation Bensberg wäre ESB. Selbst wenn es international wäre, hätte ich es irgendwie andersrum erwartet.
Ja, tatsächlich das Problem, die meisten seismischen Stationen bis vor wenigen Jahren hatten nur Kürze mit 3 Buchstaben.
Ah, okay.
Mittlerweile kann man 5 nehmen, das reicht aber nicht bei der Menge an Stationen, die es weltweit gibt tatsächlich. Okay. Die sollen eigentlich normalerweise spezielle Identifikatoren sein. Und BNS lag halt irgendwie, Bensberg liegt irgendwie nahe dran und der war halt verfügbar. Also es gibt halt dann halt, wie die Burg Eltz ist dann halt BGG, 3-Legerbach-Talsperre, muss man auch irgendwie abkürzen, das ist dann DRE. Also das ist wirklich so, kommt das halt zustande, dann diese Abkürzung BNS.
Also quasi eine technische Komponente.
Ja.
Okay, ich habe versucht, das irgendwie herzuleiten aus irgendwelchen Worten und ich dachte, wer macht sowas?
Ja, einfach die Vokale weg und dann passt das.
Genau. Vokale von Bensberg. Ne? Seismological irgendwas. Nee, keine Ahnung. Zum Abschluss interessiert mich noch, was steht bei euch so an? in der nächsten Zeit an Größerem in der Station?
Ja, tatsächlich, wir sind gerade dabei, noch Reste eines Updates unseres Netzwerkes umzusetzen. Das heißt, wir wachsen um 7 weitere Stationen, sodass wir wahrscheinlich Ende nächsten Jahres 50 Stationen betreuen, okay, von denen wir Live-Daten beziehen und damit dann jetzt auch gleich noch die Umstellung schaffen wollen, weg von der manuellen Analyse, dass ich quasi jeden Morgen erstmal ins Büro komme und gucke, war was los, dass wir auch eine halbautomatische Analyse bekommen. Mhm. Das wird jetzt observatoriumsmäßig ein relativ großer Akt, weil da viele Sachen zusammengeführt werden müssen. Aber uns hat natürlich auch dann vorbereitet oder schnellere Reaktionszeiten zur Verfügung stellt, dass ich dann quasi wirklich eine Meldung auf mein Handy bekomme im Endeffekt und weiß, okay, verdammt, jetzt könnte gleich die Presse anrufen, wenn jetzt hier irgendwie ein Magnitude 4 Erdbeben irgendwo bei Aachen passiert ist.
Dann sind die auch aufgewacht und rufen an.
Das ist tatsächlich meist wirklich der Fall, dass man merkt es eigentlich an den Telefonen anrufen und Webseiten aufrufen, dass eigentlich irgendwas passiert sein muss, bevor man das irgendwie dann halt technisch gemerkt hat. Fachlich wird demnächst halt auch eine kleinere Projekte passieren mit neuen Instrumentationen auf Glasfasertechnik, wo wir jetzt viel probieren. Ich war jetzt auch viel in Marokko unterwegs, dort ein paar Connections aufzubauen nach dem großen Erdbeben. Das heißt also schon ein bisschen verschiedenste Sachen, meinen verschiedensten Sphären reinzuschauen und sich ein bisschen breiter aufzustellen und so ein bisschen ja auch weiterhin Seismologie zu machen, was über den Tellerrand von Bensberg hinausgeht.
Okay, das heißt, alle, die einen abwechslungsreichen Job wollen, sich mal mit der Seismologie beschäftigen. Und wenn sie nur auf den Dom wollen, da würde allerdings auch ein Studium der Geophysik offensichtlich schon reichen, wenn du das gerade gesagt hast mit den Studis.
Ja, ich glaube, die Meteorologen haben auch eine meteorologische Wetterstation ist auch oben. Das heißt also, man kann da viele Aspekte zusammenführen. Aber ansonsten, ja, geowissenschaftlich gibt es halt noch wirklich viel zu tun hier in der Region, glaube ich. Allein was in dieser Region auch mit den Tagebauen passieren wird, der ganze landschaftliche Wandel, wie dieser sich auch dann auf den Untergrund auswirken wird, da habe ich auch noch ein bisschen meine Bedenken. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema nochmal.
Das ist bestimmt ein anderes Thema, genau. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst und uns von der Erdbebenstation berichtet hast, auch wenn es Teil deiner Aufgaben ist. Es war sehr schön, dass du hier warst. Und ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit der Station und mit der Forschung. Und wir dürfen gespannt sein, wann es das nächste Mal richtig rumpelt.
Und natürlich freue ich mich, wenn irgendwann die Massen an Studenten nach diesem Podcast natürlich auch dann zu uns stürmen.
Selbstverständlich, wenn die ihren Bachelor in Geografie gemacht haben, dann wechseln die zu den Geowissenschaften. Gar keine Frage.